Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Als ich neulich bei meiner Gynäkologin im Wartezimmer saß, entdeckte ich dort ein Plakat, auf dem stand Klimadocs. Natürlich hat das meine Neugierde geweckt und so habe ich das Thema im Internet recherchiert. Die Klimadocs sind eine Organisation, die sich dem Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und die voranschreitende Umweltzerstörung verschrieben hat. Diese Bedrohungen sind nämlich nicht nur Umweltfragen, sondern sie sind auch ernsthafte Gesundheitsrisiken für uns Menschen im 21. Jahrhundert. Heute werden wir mit der Vorstandsvorsitzenden Dr. Susanne Vilfil darüber sprechen, wie ein effektiver Klima- und Naturschutz unsere Gesundheit fördern kann und welche Maßnahmen wir alle ergreifen können, um einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt und unsere Gesundheit zu haben. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Vielen Dank, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, die Klimadocs zu gründen?
Ja, vielen Dank, Birte, erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, die Entstehung der Klimadocs ist eigentlich eine ganz, ja, für mich sehr berührende Geschichte. Denn der Ursprung war, dass wir in den Schneeurlaub fahren wollten vor ein paar Jahren. Und meine Tochter, die war damals 16, war total entsetzt, als wir nämlich losfahren wollten, war der ganze Schnee schon geschmolzen. Und es war eigentlich eher ein Frühlingsurlaub als ein Winterurlaub. Und meine Tochter liebt Schnee. Und war entsetzt und sie kennt schon sehr die Zusammenhänge, warum das mittlerweile halt immer öfter so ist, dass es im Winter nicht viel Schnee gibt in den Alpen. Und sagte dann zu mir, Mama, nur weil ihr die Erde zu warm gemacht habt, liegt jetzt hier kein Schnee mehr. Und am gleichen Tag war dann auch noch eine Abstimmung im Bundestag über Tempolimit, was wieder abgeschmettert wurde. Und das waren so zwei Momente, wo ich gedacht habe, jetzt kann man nicht mehr einfach rumsitzen und abwarten oder im Klein-Klein was machen, sondern es muss irgendwie größere Lösungen geben. Und habe mich halt an dem gleichen Tag hingesetzt, eine E-Mail geschrieben an alle meine Freunde und Bekannten, auch die weiter entfernten Bekannten. Und ja, daraufhin habe ich so knapp 10 sehr positive Rückmeldungen bekommen von Menschen, die eben so ähnlich denken wie ich in dem Moment oder dachten wie ich in dem Moment. Und wir haben uns zusammengesetzt und da waren viele Ärzte dabei, Ärztinnen und eben auch welche aus der Gesundheitskommunikation. Und dann kam die Idee der Klimadocs auf, dass wir als Ärzte und Ärztinnen diesen Gedanken der naturnahen Lebensweise, die auch gesund ist für uns, in die Welt tragen können.
Wo genau ist denn da der Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein oder Klimaschutz und unserer Gesundheit? Also klar, wenn man drüber nachdenkt, dann kommen einem da schon so ein paar Ideen. Aber du bist ja nun Ärztin und hast die Klimadocs gegründet. Du kannst da bestimmt die perfekte Antwort geben.
Genau. Also die Intaktheit der Umwelt ist eine Grundvoraussetzung für unsere eigene Gesundheit. Wir sind eben nicht losgelöst von der Natur, sondern sind ein Teil von ihr. Und als solcher können wir eben nur gesund sein, wenn wir auch eine gesunde Lebensgrundlage haben oder eben der Rest der Natur auch gesund ist. Und naja, man sieht das zum Beispiel auch ja am Artenvielfalt. Es ist bekannt, dass der Rückgang der Artenvielfalt eine große Bedrohung ist für unsere eigene Existenz auch. Und naja, das gilt eben auch im Kleinen, ne? Also wenn viele Schadstoffe in der Umgebung sind oder Luftverschmutzung in der Luft, dann hat das einen ganz direkten Einfluss auf unsere Gesundheit, nämlich die wird davon schlechter.
Was hat deine Tochter dazu gesagt, als du mit dieser Initiative ankamst? Ich denke mal, sie war bestimmt stolz auf dich, oder?
Ja, also damals war sie 16, da hat man, glaube ich, noch nicht so einen ganzen Überblick darauf, aber mittlerweile studiert sie Umwelt- und Naturwissenschaften tatsächlich in Freiburg und geht auch so in diese Richtung und das freut mich natürlich ganz besonders, dass das so ein bisschen Früchte getragen hat und ist mittlerweile auch, glaube ich, stolz auf mich.
Mit Sicherheit und du kannst, wie das sich anhört, auch stolz auf sie sein. Wo steht ihr denn jetzt mit den Klimadocs und was tut ihr, um das Problem zu lösen?
Also, wir möchten so viele Ärztinnen und Ärzte wie möglich davon überzeugen, dass sie diese einfache Botschaft in ihren Wartezimmern an ihre Patientinnen und Patienten transportieren. Also, ohne dass sie viel Mehraufwand haben. Wir erwarten jetzt nicht von jedem, dass er oder sie eine eigene Klimasprechstunde einrichtet und da eben sehr viel Zeit investieren muss, sondern wir wollen gerne die Zeit in den Wartezimmern nutzen, weil jeder und jede Deutsche im Schnitt 10-mal pro Jahr zum Arzt gehen und dann wartet man im Schnitt 20 Minuten. Da kommen schon einige Stunden zusammen und diese Zeit kann man nutzen, um Informationen an die Patienten weiterzugeben. Und da wollen wir eben mit unserem Informationsmaterial ansetzen, was jeder, der interessiert ist, als Praxisinhaber oder eben auch aus der Klinik, bei uns kostenfrei bestellen kann und dann eben auslegen kann. Und dadurch, dass er das tut oder sie, werden diejenigen dann auch zu Klimadocs. Und ja, mittlerweile sind es schon fast 1000, die sich uns angeschlossen haben. Aber wir wollen natürlich noch mehr Kolleginnen und Kollegen überzeugen.
Ja, auf jeden Fall. Bei mir hat das ja auch schon funktioniert. Ich saß auch im Wartezimmer und habe euch entdeckt. Also hat sehr gut funktioniert. Du hast gerade eine Klimasprechstunde erwähnt. Was ist das? Und gibt es tatsächlich Ärzte, die sowas anbieten?
Ja, es gibt einige sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr weit sind in ihrem Werdegang in diese Richtung sozusagen und erkannt haben, dass dieses Thema Klimaschutz eben so ein wichtiger Bestandteil für unser Gesundsein bedeutet, dass sie darüber getrennt aufklären wollen. Also was heißt getrennt? Das macht man dann meistens im Idealfall im Rahmen von der Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel. Also nicht, wenn jemand mit einer Wunde kommt und ganz andere Probleme gerade hat, sondern eben sowieso darüber aufgeklärt werden möchte, wie sein Lebensstil gesünder werden könnte, dann ist das natürlich ein sehr guter Moment, auch über diese klimafreundliche Lebensweise zu sprechen.
Ich weiß nicht, ob du da was auf Lager hast, aber gibt es da tatsächlich eigentlich Zahlen? Also ich weiß ja auch nicht, ob es da empirische Untersuchungen überhaupt in diese Richtung gibt. Wie viele Menschen unter dem Klimawandel gesundheitlich auch schon leiden und was für Krankheiten da entstehen?
Also wie der Prozentsatz ist, das kann ich nicht sagen. Ich würde aber sagen, dass es ein ziemlich hoher Anteil ist. Also fast alle ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Krankheiten, die auf dem Boden der Umweltzerstörung entstehen. Also fängt man an bei Asthma, Diabetes zählt sogar auch dazu, ganze Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel eben Herzinfarkt oder Schlaganfall, die sind alle deutlich häufiger, wenn zum Beispiel die Luft verschmutzt ist und auch Krebs. Also Brustkrebsraten sind deutlich höher und auch andere Krebsraten, natürlich Lungenkrebs und
Allergien auch, oder?
Allergien, ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist halt die Allergiesaison deutlich verlängert jetzt dadurch. Ne? Also jetzt haben wir ja Februar und bald blüht die Birke. Das war noch nie so. Ne? Die hat immer frühestens Ende März eigentlich angefangen. Sodass die Allergien stärker werden und sich eben durchs ganze Jahr ziehen auch. Und es gibt ja sehr, sehr viele Menschen mit Allergien. Und die kommen natürlich häufiger, wenn die Luft verschmutzt ist.
Ja, das leuchtet mir total ein. Nun darf ich verraten, deine Fachrichtung ist Kinder- und Jugendmedizin. Was für Auswirkungen hat das denn jetzt auf deinen Bereich? Okay, Asthma, Diabetes gibt es auch schon bei jungen Menschen. Irgendwas anderes Spezielles noch, was bei Kindern häufiger auftritt, dadurch, dass die Umwelt verschmutzt ist oder ja so in Gefahr ist?
Was mein großes Thema ist, sind die Schadstoffe, die in den Kindern ja auch so ein bisschen versteckt schlummern dann. Ne? Also man hat ja ganz viele Untersuchungen gemacht zu Glyphosat oder zu Weichmachern zum Beispiel. Gab es jetzt eine neue Studie, dass bei Kindergartenkindern in 60% der Fälle Weichmacher in hohen Dosen im Urin nachweisbar sind. Ja. Und da muss man halt schauen, wo die herkommen und versuchen, das zu eliminieren und die Eltern darüber aufzuklären, wie sie das vermeiden können. Ne, das ist so speziell jetzt Kinder- und Jugendheilkundlich, aber natürlich auch für alle anderen wichtig. Aber da sind die Eltern sehr sensibel für dieses Thema und da kann man eigentlich sehr gut ansetzen. Es ist so, dass die gesundheitlichen Auswirkungen nicht so ganz absehbar sind, tatsächlich. Also ich habe öfter mal den Eindruck, dass zum Beispiel Leberwerte so ein bisschen tendenziell höher sind in letzter Zeit, als sie das früher waren. Okay. Also sind ganz oft, wenn man so eine Routineblutabnahme macht, so ein bisschen über dem Grenzwert, was früher eigentlich nicht der Fall war, weil die Schadstoffe natürlich über die Leber abgebaut werden und die dann mehr zu tun hat und was an Entzündungsreaktionen im Darm fest ausgelöst wird und all solche Dinge oder was passiert, wenn Mikroplastik im Herzmuskel nachweisbar ist. Mhm. Das sind alles Sachen, die noch gar nicht erforscht sind, wo wir da uns mit hin manövrieren.
Ja. Was allerdings gesichert ist, dass es einige Schadstoffe gibt, die die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen, dadurch, dass sie auch selbst hormonwirksam sind. Und das kann natürlich zu Entwicklungsstörungen bei Kindern führen. Aber auch in der Akutsprechstunde, im Prinzip jeder Infekt der oberen Luftwege hat möglicherweise mit Luftverschmutzung zu tun. Denn man weiß mittlerweile, dass da, wo viel Feinstaub in der Luft ist, auch die Anzahl der Grippefälle zum Beispiel deutlich höher liegt als da, wo gute Luft ist.
Aber alles potenzielle Gefahren auf jeden Fall. Nun seid ihr ein Verein. Ich nehme an, deswegen finanziert ihr euch hauptsächlich durch Spenden und viele deiner Kollegen machen diese Arbeit natürlich ehrenamtlich nebenbei, kann ich mir vorstellen. Wie funktioniert das bei euch?
Ja, wir sind 10 GründungsmitgliederInnen und die arbeiten eben ehrenamtlich und mittlerweile haben wir eine Förderung von der Stiftung Mercator, jetzt sogar schon seit 2 Jahren und dadurch konnten wir Stellen einrichten, also eine Projektmanagerin haben wir. Wir haben Studentinnen, die einen Social-Media-Kanal betreuen oder eben das Material verpacken und versenden und so organisatorische Aufgaben machen. Und wir haben jetzt 4 Angestellte und der Rest macht das ehrenamtlich.
Ja gut, dann kommt ihr also kostentechnisch hin. Die 10 Gründungsmitglieder, die du gerade erwähnt hast, sind das denn die 10, die dir auf deine E-Mail geantwortet haben?
Ja, so kann man das sagen.
Das ist ja toll. Da sieht man mal wieder, was so ein Moment auslösen kann. Ne? Man setzt sich einmal hin und schreibt was und dann löst es so eine tolle Organisation wie euch aus.
Ja, das ist eigentlich auch das, was ich gerne so den Menschen auch zeigen möchte. Ne? Dass man nicht einfach nur so abwarten muss, sondern einfach, wenn man was tut, dann kann man was verändern und das macht Spaß.
Ja.
Also es ist nicht nur anstrengend oder aufwendig, sondern es bietet natürlich die Chance zu neuen Begegnungen. Ja. Ne? Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Es geht einem besser.
Auf was für ein Feedback stoßt ihr denn? Also was sagen die Patienten, mit denen ihr darüber sprecht? Und was vielleicht sagen auch deine Kollegen, die von Klimadocs erfahren?
Also grundsätzlich findet die Idee natürlich jeder super.
Okay.
Also da haben uns schon viele auf die Schulter geklopft und gesagt, Mensch, toll, das ist ja echt mal wirklich eine gute Idee. Die Umsetzung, das jetzt in der eigenen Arbeit und in der eigenen Praxis auch so zu machen, ist natürlich eine andere Sache. Ne? Mhm. Weil die Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, die haben immer so ein bisschen Angst, dass sie ihre Arbeit nicht geschafft bekommen, weil das ist einfach in den ganzen Praxen in Deutschland im Moment sehr, sehr stressig. Das geht ja viel auch durch die Medien, sodass viele Angst haben vor neuen Aufgaben. Mhm. Und insofern braucht es eben doch schon einige Überzeugungsarbeit, um viele Kolleginnen und Kollegen ins Boot zu holen. Mhm. Und mit den Patientinnen und Patienten ist es so, ich persönlich mache das so in meiner Sprechstunde, dass ich versuche, das in dem Moment zu erwähnen, wo es gerade eben um so ein ähnliches Thema geht. Also aktive Mobilität zum Beispiel, ne, dass man mit dem Fahrrad fahren kann oder auch mal mit dem Zug in Urlaub fahren kann oder so. Und ich versuche das eben, ja, möglichst sensibel einzusetzen und nicht die Leute damit zu überfahren, weil das bringt einfach gar nichts. Mhm. Aber bei mir ist es so in der Praxis, dass die Patienten und Patienten das einfach schon kennen von mir. Mhm. Das sieht man auch an dem, was ich im Wartezimmer auslege, an Informationsbroschüren oder Büchern. Und dadurch kommen die sogar öfter auch mal selber auf das Gespräch über dieses Thema. Also das klappt eigentlich ganz gut. Also wir haben mit den Kinderärzten und Kinderärzten haben wir so eine Broschüre entwickelt, die eben speziell für die Pädiatriepraxen geeignet sind. Und die geben wir im Rahmen der U3, also wenn die kommen das erste Mal zur Untersuchung mit 4 Wochen, geben wir den Eltern dann mit. Weil in dieser Lebensphase sind die auch sehr offen dafür, sich über alle möglichen Dinge zu informieren und freuen sich immer, wenn sie eine Broschüre in die Hand gedrückt bekommen. Und das ist so der Moment, den wir dann nutzen.
Also für mich hat ja auch die Geburt meines Sohnes auf jeden Fall schon so ein bisschen den Auslöser gegeben, mehr mich über Nachhaltigkeit zu informieren und mir mehr Gedanken zu machen, was wir eigentlich mit unserer Welt anstellen, dass sie auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch lebbar ist und so schön ist, wie wir sie jetzt erleben. Insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen. Was ist denn so für dich die verrückteste oder die schönste Geschichte, die du in deiner Zeit mit den Klimadocs erlebt hast?
Es ist so, dass ich eigentlich den Anfang und die Entstehungsgeschichte für mich als besonderen Moment erlebt habe, weil ich mir vorher, wo ich auch eigentlich schon mein ganzes Leben immer so sehr den Fokus auf die Umwelt hatte und auch als Jugendliche war ich da schon sehr fasziniert von, weil ich mich viel mit der Kultur der nordamerikanischen Ureinwohner beschäftigt habe, die mich sehr in den Bann gezogen hat und sehr überzeugt hat von ihrer Idee und von dieser Philosophie, so dass ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich dachte, ich muss mich jetzt um diese Natur und Umwelt kümmern und deswegen gebe ich meinen Beruf auf und werde Klimaaktivistin.
Oh, okay.
Und nachdem wir eben dieses Treffen mit meinen Freundinnen und Freunden hatten, wurde uns eben klar, dass wir als Ärzte und Ärztinnen die beste Position haben, eigentlich da Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft und was zu bewirken. Und das hat mich sehr versöhnt mit meinem Beruf und mit meiner Rolle in der Gesellschaft. Deswegen bin ich jetzt eigentlich doppelt so gerne Ärztin wie vorher.
Das ist ja toll, hervorragend. Ja, ich finde auch, weil Ärzte sind ja auch so Respektspersonen, immer noch für sehr viele Menschen in der Gesellschaft, finde ich. Nun hast du ja sogar auch einen Doktor, das ist ja nochmal so ein i-Tüpfelchen obendrauf. Deswegen denke ich, dass viele Leute auch auf die Meinung eines Arztes total vertrauen.
Genau, also es gibt dieses große Vertrauen, was wir haben und dazu gibt es sogar auch Studien, die zeigen, dass eigentlich die Ärztinnen und Ärzte mehr involviert werden müssten in der Aufklärung ihrer Patienten über die Wichtigkeit des Klimaschutzes und des Naturschutzes. Das ist wirklich schon schwarz auf weiß bewiesen, sozusagen.
Was würdest du aktuell als eure größte Herausforderung als Klimadocs bewerten?
Wir wollen wachsen, also mehr Praxen und Kliniken dazu ermutigen, mitzumachen. Und da versuchen wir eben die Reichweite zu generieren. Insofern ist es toll, dass ich hier im Podcast sitzen darf und darüber erzählen darf. Hoffen natürlich ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, schließen sich uns an, wenn sie Ärztinnen und Ärzte sind oder sagen vielleicht auch ihren Ärzten Bescheid. Und in den Praxen, das haben wir auch schon erlebt, ne, dass die Kolleginnen und Kollegen von Patienten angesprochen wurden. Hier kennt ihr eigentlich die Klimadocs, wäre das nicht was für euch? Ja. Also da freuen wir uns natürlich, wenn für uns Reklame gemacht wird. Und die andere Sache ist unser Informationsmaterial, was wir stetig verbessern. Wir denken uns das nicht alleine aus, sondern wir arbeiten mit Fachgesellschaften zusammen, die uns darin unterstützen oder andere Initiativen, wie zum Beispiel diese AG Klimawandel und Gesundheit, eine ganz große Ärzteorganisation auch, die sich mit dem Thema befasst, aber eben nicht so auf Patienteninformationsebene, sondern mehr auf der Ebene der Ärztinnen und Ärzte, dass die über das Thema informiert werden, so dass wir das Material immer weiter verbessern, auch auf den Erkenntnissen, die wir neu dazu gewonnen haben, wie man mit Patientinnen und Patienten am besten kommuniziert. Ja. Da gibt es ja eine große Spannbreite und wenn man das richtig gut macht, dann ist es natürlich deutlich erfolgreicher. Also da wollen wir dran arbeiten und neue Materialien erstellen, auch für die einzelnen Fachrichtungen, also zum Beispiel Neurologie wäre noch ein wichtiges Thema, weil viele neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson, möglicherweise auch zum Beispiel durch Schadstoffe entstehen. Also ist sogar auch schon anerkannt, was jetzt Glyphosat und Parkinson den Zusammenhang angeht. Mhm. Und wir arbeiten gerade an der Gynäkologie-Broschüre. Und auf nicht so allzu lange Sicht möchten wir das auch in verschiedenen Sprachen anbieten. Mhm. Also so Türkisch, Arabisch wäre mal als erstes zu nennen, eventuell Ukrainisch auch. Super. Das, denke ich, gehört auch dazu. Oder dass es zumindest auf der Webseite schon mal auch auf den Sprachen zu lesen ist. Aber wir sind eben so ein bisschen personell noch begrenzt und deswegen versuchen wir, so schnell wie möglich das Ganze so hinzukriegen.
Ja, hört sich so an, als ob euch die Arbeit nicht ausgeht, aber eins nach dem anderen, das macht ihr genau richtig, finde ich. Was kann man denn tun, wenn man jetzt diesen Podcast hört und sagt so, boah, tolles Ding, diese Klimadocs, denen möchte ich gern helfen. Wie kann man euch helfen? Was kann man für euch tun, damit ihr weiter vorankommt mit eurer Arbeit?
Ja, wie ich eben schon sagte, ist natürlich super, wenn alle Zuhörenden Reklame für uns machen und sich vielleicht auch einfach mal über unsere Tipps informieren, was sie selber verändern können. Und also wäre schön, wenn sich die Praxen uns anschließen würden. Ne? Wie gesagt, auf der Webseite kann man ganz einfach das kostenlose Material bestellen. Da gibt es dann auch noch einen Wartezimmerfilm oder einen Film für die Webseite und einen Button für die Webseite, wo man dann auf der Webseite direkt erkennt, dass die Praxis das Thema wichtig findet und man über diesen Button dann eben auf unsere Webseite kommt und die ganzen Informationen abrufen kann. Und gerne natürlich auch spenden.
Logisch, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Eure Homepage ist klimadocs, docs natürlich mit c.de, richtig?
cs.de, genau.
Ja, alles klar, klimadocs wie die Ärzte.de und ich packe den Link gerne auch nochmal in die Shownotes, damit euch jeder finden kann, der euch sucht, auf jeden Fall. Was denkst du denn, seid ihr Weltverbesserer mit den Klimadocs?
Was wir, denke ich, in erster Linie sind, ist ein Beispiel dafür, wie man die Welt verändern kann oder beeinflussen kann. Und damit sie besser wird, braucht es sehr, sehr viele Impulse. Und wir sind vielleicht ein Impuls davon und eben ein Beispiel dafür, wie gesagt.
Ja, meiner Ansicht nach definitiv auch. Wir haben gerade schon mal ganz kurz das Thema angeschnitten, das Gesundheitssystem in Deutschland, wo ich dich hier sitzen habe, sozusagen auch als Expertin dafür irgendwo, würde ich dich da gerne mal darauf ansprechen. Du hast auch gesagt, dass die Ärzte haben es heute ein bisschen schwer in Deutschland. Grundsätzlich würde ich ja immer sagen, wir haben hier in Deutschland ein super Gesundheitssystem für alle Menschen, die hier leben. Aber man merkt es ja auch als Patient immer mal wieder, dass es schwierig ist, Termine zu bekommen. Was müsste denn besser werden, damit das Gesundheitssystem in Deutschland gut bleibt?
Das ist jetzt aus dem Stand nicht so einfach. Aus meiner Sicht ist es wichtig, das geht natürlich auch so ein bisschen in die Klimarichtung, dass man sich sehr gut bewusst macht, wofür man Geld ausgeben möchte. Also da ist es ja wichtig, sich die Medikamente anzuschauen, ne? Weil das ist einfach ein sehr, sehr großer Kostenfaktor, den es gibt dadurch, auch dass immer wieder neue, sehr, sehr teure Medikamente auf den Markt kommen.
Auf die Firmen Patente besitzen und die dadurch natürlich sehr teuer sind und bleiben für Krankheiten, die wir vielleicht gar nicht haben müssten, wenn wir uns zum Beispiel besser ernähren würden oder uns mehr bewegen würden. Und da kommt natürlich wieder unser Präventionsansatz ins Spiel.
Vielleicht gibt es dafür politische Lösungen. Das ist natürlich jetzt nicht so mein Kerngebiet, aber das würde ich mir wünschen.
Was macht euch denn als Ärzten im Moment das Leben so schwer? Ist es, dass auch Ärztemangel einfach mittlerweile besteht oder entsteht gerade?
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist nicht nur ein Ärztemangel da, sondern auch vor allen Dingen ein Mangel an medizinischen Fachangestellten und im Krankenhaus an Pflegenden. Das ist so extrem, dass zum Teil wirklich Stationen geschlossen werden und dadurch eben in der Kinderklinik nicht mehr 100 Betten zu belegen sind, sondern nur noch 80. Und das bringt uns natürlich ganz schön an unsere Grenzen. Also wenn wir zum Beispiel ein Kind in der Praxis behandeln, was von der Klinik betreut werden muss, weil es so krank ist, dann fällt es uns erstmal schwer, einen Platz zu finden. Selbst in Köln, wo es 3 Kinderkliniken gibt. Und das ist natürlich ein Zustand, der schon auf Dauer auch kritisch werden kann. Und in den Praxen, wenn eine MFA aufhört, da einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, ist unheimlich schwer. Und also mittlerweile unmöglich nicht, aber eben es geht so in Richtung unmöglich. Und wir helfen uns dann aus mit Studentinnen oder Studenten. Aber qualifizierte Kräfte zu bekommen, ist einfach sehr, sehr schwer geworden. Und dadurch geraten die Praxen auch in große Not und zum Teil in Existenznot.
Und hast du dafür eine Lösungsidee?
Ja, man könnte den Beruf attraktiver machen. Also bessere Gehälter und gute Arbeitsbedingungen. attraktive Nebenbedingungen für den Job, was natürlich in der Klinik immer noch schwieriger ist als in der Praxis. Ne? Die Arbeitszeiten in den Praxen sind sicherlich ganz in Ordnung. In den Kliniken durch den Schichtdienst ist es wiederum auch sehr schwierig. Mhm. Und entsprechend muss das honoriert werden und anerkannt werden, was die Schwestern und Pfleger für eine besondere Arbeit leisten.
Ja. Das ist ja vielleicht jetzt schon mal der erste Punkt zum Weltverbessern. Ja, das hat mich jetzt nur so nebenbei eigentlich nochmal interessiert, weil man es ja auch als Patient, wie gesagt, immer wieder feststellt, dass es schwieriger wird, irgendwie Termine zu bekommen oder ja auch in einem Krankenhaus irgendwie einen Platz zu bekommen. Die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, ist die, was müsste denn passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Wenn du dir drei Dinge bei der guten Fee wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen?
Was mein Hauptwunsch ist, der eben einfach ganz viel andere Auswirkungen auch hätte, wäre, dass alle Menschen sich wieder als Teil der Natur empfinden und nicht als von ihr abgespalten. Denn dann würde man automatisch seine Lebensweise ein bisschen anders ausrichten, vielleicht auch ganz anders ausrichten, weil man einfach erkennen kann dann, dass die Natur zu uns gehört und wir ohne ihre Intaktheit nicht existieren können. So dass es wichtig ist, dass wir andere Geschichten erzählen über das, was wichtig ist im Leben und dadurch ja eben auch von Kindesbeinen an erfahren, dass wir in diesen Kontakt wieder zurückkehren müssen und nicht nur Konsum oder Technologien, die natürlich auch wichtig sind, um jetzt irgendeinen Wandel herbeizuführen. Aber ja, dass wir einfach wieder zurückkehren zu dem, was eigentlich wichtig ist. Um ein gutes Miteinander zu haben und dass wir eben alle miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn ich Auto fahre, obwohl es vielleicht nicht unbedingt notwendig wäre, dann führt das natürlich zu schlechter Luft, was eben auch andere Menschen beeinträchtigt. Und deswegen ist alles miteinander verbunden und nicht losgelöst voneinander zu sehen. Und der letzte Wunsch, den ich hätte, wäre, dass alle Menschen auch erkennen oder dass so viele wie möglich erkennen, dass wir in so einem besonderen Moment leben im Moment, wo es sich wirklich lohnt, sich einzusetzen und wie toll das ist, dass wir eigentlich aktuell existieren und diese Möglichkeit haben, die Zukunft so besonders zu beeinflussen, also mehr als alle Generationen vor uns eigentlich, weil das eben dieser besondere Moment ist.
Das stimmt, das ist richtig, ja.
Ja, schöne Wünsche, vielen Dank. Kannst du denn einen konkreten Tipp oder mehrere konkrete Tipps geben als Klimadocs, was man so tun kann?
Das allerwichtigste Thema ist eigentlich die Ernährung, weil das natürlich erstens ein sehr wichtiger Punkt für unsere eigene Gesundheit ist. Und man mittlerweile eben festgestellt hat, dass bestimmte Ernährungsformen den Planeten zu sehr ausnutzen. Und es gibt eine Ernährungsform, die wissenschaftlich jetzt vorgeschlagen wird. Das ist diese sogenannte planetare Ernährung, die so ein bisschen in die Richtung geht der mediterranen Ernährung. Also besteht einfach aus viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse und eben ein bisschen tierische Produkte, aber nicht so viel, wie wir heutzutage in Deutschland zumindest konsumieren. Also da weiß man auf jeden Fall, dass es diese sogenannten Co-Benefits gibt, die es auch in anderen Bereichen gibt. Da kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen. Aber Co-Benefits sind eben Dinge, die gleichzeitig in dem Moment, wo ich mir was Gesundes antue, das auch gesund ist für den Planeten. Und das ist zum Beispiel diese planetare Ernährung. Und die macht auch einen unheimlich großen CO2-Abdruck. Grundsätzlich die Ernährung, so dass man durch die Umstellung der Ernährung hin zu weniger tierischen Produkten, mehr pflanzlichen Produkten und regionalen Produkten, Bioprodukten im Idealfall, weil dann wieder Schadstoffe weniger auf die Erde versprüht werden, am meisten erreichen kann. Ja. Und die Umstellung aus meiner Sicht zumindest langsam auch vielen gelingen kann. Ja. Und die anderen Bereiche sind eben aktive Mobilität, das Fahrradfahren besser ist als Autofahren oder zu Fuß gehen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Dann ist ja auch mehr Platz für Grünflächen in den Städten, mehr Bäume, die auch wieder CO2 speichern und die Luft filtern und auch für die Psyche gut sind. Also und Welcher Punkt mir persönlich auch sehr wichtig ist, außer natürlich, dass man auch Energie sparen kann zu Hause, das ist sicherlich allen klar, auf Ökostrom umsteigen, Solarzellen sich überall hinstellen, wo es geht, muss man kein eigenes Dach haben, sondern man kann es auch auf den Balkon stellen, ist, dass man eben sich zusammentut und drüber redet, weil das auch dazu führt, dass man merkt, man kann die Gesellschaft beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn man sich selber ein Solardach aufbaut, dann kommt der Nachbar und sagt, ach, toll, will ich auch.
Genau.
Und sie sparen sogar Strom dabei, oh, das will ich auch, erst recht. Und ja, dadurch verändern sich gesellschaftliche Normen und man fühlt sich als wertvoller Teil der Gesellschaft. Man merkt, man kann was verändern und hat nicht diese Ohnmacht angesichts der Klimakrise.
Genau das, was du gerade erzählt hast, habe ich erlebt. Also als wir hier die Solarplatten auf dem Dach installiert haben, kamen die Nachbarn, scharenweise möchte ich jetzt nicht sagen, aber jeder, den ich getroffen habe, hat sich mit mir drüber unterhalten und hat gefragt, ja, wie habt ihr das denn gemacht? Wurde das gefördert? Was hat das denn für einen Effekt? Und wann amortisiert sich das mit den Kosten und so weiter? Und ich habe immer fleißig erzählt und alle waren total begeistert. Und ich glaube, das hat auch doch einen ansteckenden Effekt auf jeden Fall. Wie schaffst du das denn persönlich in deinem Alltag umzusetzen?
Ehrlich gesagt bin ich da relativ extrem, also aus der Sicht meiner Familie ein bisschen zu extrem.
Diese Rolle habe ich hier auch inne.
Genau, sodass ich halt immer wieder auch eine Balance finden muss zwischen dem, was mein eigener Wunsch ist und was meine direkte Umwelt verträgt, sage ich mal. Ja, im Prinzip denke ich immer darüber nach, was ich tun kann, um jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. Halt das die umweltfreundlichere Maßnahme zu ergreifen. Also was geht los, wo kaufe ich ein, welche Produkte kaufe ich ein, fahre ich Auto oder eben doch mit dem Fahrrad, und das mache ich halt meistens und fahre nur noch ganz wenig Auto. Wir fahren nur noch mit dem Zug in Urlaub, wenn es geht. Wir fliegen aber auch mal, weil mein Bruder lebt zum Beispiel in den USA, den haben wir dieses Jahr besucht oder letztes Jahr besucht. Und natürlich wünscht sich meine Familie auch mal eine tolle Fernreise zu machen. Aber ja, wir versuchen da immer bewusste Entscheidungen zu treffen.
Ja, super.
Schöner Tipp eigentlich für alle von uns, dass man das genau so lebt. Gut, dann kommen wir zu der letzten Frage. Die stelle ich immer nach einem Buchtipp. Und da würde ich dich gerne fragen, liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. Dem Marktplatz für Bücher.
Grundsätzlich lese ich sehr gerne, leider komme ich nicht so viel dazu. Ja, genau. Was ich natürlich auf jeden Fall als Buchtipp habe, ist das Buch von Christiana Figueres, die das Pariser Klimaabkommen damals verhandelt hat als Chefdiplomatin und da maßgeblich zu beigetragen hat, dass eben alle Staaten unterschrieben haben. Die hat das Buch geschrieben, The Future We Choose. Ich weiß nicht genau, wie der deutsche Titel heißt, aber gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch, wo sie einfach nochmal ihre Sicht darstellt, wie wir uns selber retten können sozusagen. Ja. Und dass Zukunft nicht einfach nur passiert, sondern es ist eine aktive Wahl von uns. Also das, was wir machen, ist die Zukunft. Wir sind die Zukunft und nicht es passiert irgendwie, und das kommt in dem Buch gut rüber. Ja, und das ist mir auch wichtig, dass viele Menschen das verstehen.
Ja, du hast es ja eben auch schon gesagt, wir sind irgendwie die entscheidende Generation. Jetzt ist die Zeit zu handeln, wir und vielleicht die Folgegeneration. Deine Tochter hat hier damals ja den kleinen Vorwurf gemacht, ihr habt hier alles irgendwie versaut, deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Hast du dir den Schuh eigentlich angezogen oder hast du ihr auch gesagt so, Fräulein, du bist auch mitverantwortlich?
Ich habe mir den Schuh sehr angezogen. Ja. Okay. Ja. Ne, ich habe zwar im Verhältnis vielleicht schon immer relativ umweltfreundlich gelebt, aber natürlich habe ich auch viele Flugreisen in meinem Leben gemacht, als ich mir da noch nicht so viele Gedanken zu gemacht habe, und bin früher Auto gefahren und ja, habe lange geduscht. Das waren einfach andere Zeiten, wo das leider noch nicht allen klar war und das immer so vor sich hergeschoben wurde. Und deswegen, glaube ich schon, haben wir so eine besondere Aufgabe, eben das auch wieder ganz zu machen, was wir kaputt gemacht haben. Also ich finde, das ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Wenn man auf der Erde ist, sollte man mehr ganz machen, als man kaputt macht. Und das versuche ich.
Ja. Ja, das geht mir ganz genauso. Wir als Menschen sind ja zum Glück in der Lage, unser Verhalten zu verändern. Insofern nutzen wir doch diese Chance, doch vielleicht hier noch das Ruder umzureißen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir und natürlich die Klimadocs da einen Beitrag zu leisten können, ist es umso besser. Und vielen lieben Dank, dass du überhaupt dich für dieses Thema so unglaublich engagierst. Ich finde, dein Engagement ist richtig ansteckend. Also mach weiter so. Vielen Dank, dass du hier warst für dieses Interview und ja, auf Wiederhören.
Danke dir, Birte. Und ich freue mich, wenn ich ansteckend bin diesbezüglich.
Vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.